Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jeke, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt wie immer unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik, Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Ich freue mich sehr, dass wir heute unsere gemeinsame Folge wieder machen zu einem speziellen Thema, was, wie ich finde, ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, das stimmt.
Wir sprechen über Pflege. Das bekommt auch nicht die Aufmerksamkeit, die es haben sollte. Ja. Aber viele denken beim Thema Pflege vor allen Dingen an die Pflege von älteren Menschen.
Genau.
Dabei gibt es aber auch ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche in Deutschland, die gepflegt werden von ihren Eltern in den meisten Fällen. Und das Problem ist, dass Kinder und Jugendliche natürlich ganz andere Bedürfnisse haben als ältere Menschen, wenn es um Pflege geht. Und das Ganze stellt natürlich auch die Eltern vor entsprechende Herausforderungen oder Schwierigkeiten. Ja. Deswegen haben wir uns heute auch eine betroffene Mutter eingeladen, mit der wir nachher so ein bisschen über ihr Leben und ihren Alltag sprechen. Aber natürlich begegnet uns das Thema auch immer wieder in der Beratung, weil es eben so schwierig ist, ne? Weil es Behörden gibt, die die individuellen Probleme nicht im Blick haben, die Sachen ablehnen, die Sachen nicht wissen. Und ganz viele verzweifelte Eltern kommen dann zu uns, weil sie selber auch nicht mehr weiter wissen, weil der Behördendschungel einfach wahnsinnig kompliziert ist.
Ja.
Und du hast einen Fall mitgebracht, der zeigt ganz gut, wo es häufig mal so hakt. Und du hast aber natürlich auch ein paar Tipps dabei, worauf man bei dem Thema irgendwie achten sollte, wenn man ein betroffenes Elternteil ist. Ja, dann erzähl doch mal, was du für einen Fall uns heute mitgebracht hast.
Also die Eltern von der dreijährigen Lilly sind zu uns in die Beratung gekommen und die Lilly hat seit Geburt einen Diabetes. Das bedeutet ja im Grunde halt, dass der Körper kein eigenes Insulin produzieren kann. Das heißt, man muss im Grunde halt Insulin zuführen. Es gibt so Blutzuckerschwankungen dann halt auch, was natürlich große Einschränkungen halt auch mit sich bringt. Und sie hatte auch ein Hashimoto.
Ja, das ist mit der Schilddrüse irgendwie.
Genau, so eine Schilddrüsenunterfunktion. Das kommt wohl, das wusste ich auch nicht, relativ häufig halt auch irgendwie so in dieser Doppelung vor. Das heißt,
Diabetes
viele,
und Hashimoto.
Genau,
zusammen,
das
ne?
kommt wohl häufig miteinander vor, genau. Und Hashimoto führt halt auch zur Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, also ähnlich wie auch der Diabetes, wenn, wie gesagt, die Schwankungen halt stark sind. Beim Diabetes kann es ja auch richtig schlimm werden, bis zur Bewusstlosigkeit.
Ja.
Also das heißt, du brauchst da schon auch gerade als Kind und Jugendlicher eine engmaschige Betreuung. Und gerade auch bei pubertierenden Kindern ist es dann später halt sehr, sehr schwierig, auch bei diesen wechselnden Hormonlagen, da gibt es dann auch häufig nochmal tatsächlich große Probleme.
Ja.
Das heißt, so ein Diabetes bei Kindern und Jugendlichen ist schon nicht ganz ohne, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Also auch ein bisschen komplizierter und nicht so einfach zu handeln wie bei Erwachsenen. Ne?
Genau. Und sie hatten einen Antrag gestellt bei der Pflegekasse auf Pflegebegutachtung, auf Zuerkennung eines Pflegegrades.
Weil sie sich schon viel kümmern müssen, oder?
Die mussten sich schon wirklich sehr stark kümmern. Also das Problem war, dass, wie gesagt, diese ganzen Erkrankungen bei Lilly dazu geführt haben, dass sie nicht nur Konzentrationsschwierigkeiten hatte, viel Müdigkeit, nächtliche Unruhe. Sie hatte auch Ängste, auch so depressive Verstimmungslagen, obwohl das natürlich bei kleinen Kindern halt auch schwierig immer festzustellen ist. Und sie hatte einfach auch Angst vor dieser Insulinpumpe. Das heißt, da gab es einfach auch ein Abwehrverhalten ihrerseits. Das war immer ein Riesentheater. Sie brauchte natürlich auch sehr, sehr viel Betreuung, was jetzt halt die Kontrolle des Essens anging, weil das muss man natürlich ständig halt irgendwie im Blick haben. Und dann sagten die Eltern, naja, das ist schon halt ein erhöhter Betreuungsaufwand, den wir haben. Und waren eigentlich so ganz optimistisch, dass die Pflegekasse da auch dementsprechend halt bei der Begutachtung auch zum Pflegegrad kommt.
Ja.
Von dem sie sagten, ja, da fühlen wir uns jetzt ganz gut im Grunde halt auch mit aufgehoben.
Ja.
Und das zeigt unseren Betreuungsaufwand, den wir täglich mit der Lilly halt einfach auch haben. Und dann waren sie sehr, sehr enttäuscht, dass es tatsächlich nur einen Pflegegrad 1 gab.
Also das heißt, sie haben selber einen Antrag gestellt oder haben wir den Antrag schon für sie gestellt?
Nee, sie haben den Antrag gestellt, und kamen dann mit diesem Bescheid zu uns. Weil der Antrag ist häufig einfach auch relativ unkompliziert erstmal zu stellen bei der Pflegekasse. Die müssen auch relativ enge Fristen ja einhalten. Wir hatten ja schon mal so einen ähnlichen, also schon mal einen Fall im Bereich der Pflege. Das heißt, sie müssen halt gucken, dass sie schnell eine Begutachtung durchführen.
Ja.
Und eigentlich sind diese Anträge erstmal im ersten Schritt relativ vom Antragsverfahren her unkompliziert. Also auch vom Ausfüllen der Formulare.
Ja.
Der Teufel steckt dann allerdings im Detail. Und da wird es dann im Grunde halt auch immer wichtig, wenn man das Gefühl hat, okay, also da ist irgendwas schiefgelaufen. Und diese Begutachtung, dieses Gutachten, was dann auch mitgeschickt wird, da stimmt irgendwas nicht und wir sind falsch eingestuft worden. Da sollte man auf jeden Fall halt auch tatsächlich überprüfen lassen.
Okay, aber nochmal kurz einen Schritt zurück. Mhm. Die Begutachtung, die ja dann meistens erfolgt, wenn man wenn man einen Antrag gestellt hat, ist die bei Kindern und Erwachsenen ähnlich? Oder also ne, bei älteren Pflegebedürftigen ist es so, der medizinische Dienst kommt zu dir nach Hause. In den meisten Fällen, wenn er nicht irgendwas nach Aktenlage begutachtet.
Genau.
Und schaut, was du noch kannst und was du nicht mehr kannst.
Genau.
So, und bei Kindern ist das genauso oder gibt es da Unterschiede oder wie ist das?
Genau, also bei Kindern ist es tatsächlich so, dass die Begutachtung eigentlich genauso erfolgt wie bei Erwachsenen und auch nach den Kriterien, nach denen Erwachsene begutachtet werden. Es gibt bei unter 18 Monate alten Kindern gibt es Ausnahmen und es gibt dann Ausnahmen bei Kindern, die bis zum 11. Lebensjahr.
Ja.
Das heißt, da gibt es im Grunde halt Anpassungen und man guckt ja, also das Problem ist ja, Kinder an sich haben ja sowieso einen erhöhten Betreuungsaufwand erstmal. Ne? So gerade je jünger sie sind, desto höher ist natürlich der Betreuungsaufwand.
Ja.
So, und von daher guckt man dann halt, was können altersentsprechende Kinder und was kann dieses Kind mit Einschränkungen nicht mehr oder mit Behinderungen nicht mehr.
Okay, und daraus ergibt sich dann sozusagen der Pflegegrad.
Und dann wird mit Vergleichstabellen gearbeitet bis zum 11. Lebensjahr. So. Und das ist aber häufig sehr, sehr problematisch, weil es gibt verschiedene Punkte, warum dieses Begutachtungsinstrument für Kinder und auch Jugendliche teilweise eigentlich nicht besonders geeignet ist.
Okay.
Weil das Problem ist, wir haben erwachsenorientierte Maßstäbe.
Ja.
Das heißt, zum Beispiel Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen bei Kindern und bei Jugendlichen werden gar nicht im Grunde halt korrekt auch abgebildet.
Ja.
Auch dieses Arbeiten mit den Vergleichstabellen ist sehr fehleranfällig, weil man das eigentlich auch gar nicht so immer ganz genau abbilden kann. Es gibt immer so eine gewisse Zeitspanne, in der halt Kinder irgendwie bestimmte Dinge eigentlich selbstständig machen können sollen. Aber das sind halt auch Zeitspannen, die sind dann häufig sehr, sehr lang. Das heißt, wir haben eigentlich so eine individuelle Begutachtung, ist halt sehr, sehr schwierig.
Na, es klingt gerade so, als würden die irgendwie eine Norm vorgeben, die sie irgendwann mal festgelegt haben. Und daran orientieren die sich. Und ob die Kinder da jetzt reinpassen oder nicht, oder ob da andere Sachen passieren, spielt dann überhaupt keine Rolle. So klingt das jedenfalls.
Genau, das ist auch so.
Ja.
Bei Lilly zum Beispiel war auch dieses Problem, diese Ängste oder diese depressiven Verstimmungslagen, die sie aufgrund ihrer Erkrankung hatte, die konnten auch nicht ordentlich abgebildet werden, weil man im Grunde halt das ja einfach auch schwer feststellen kann. Also auch da haben wir große Probleme. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass es bestimmte Verrichtungen gibt, die in den Begutachtungsrichtlinien sich gar nicht wiederfinden. Also zum Beispiel gerade bei Jugendlichen oder auch bei Heranwachsenden sind bestimmte Verrichtungen gar nicht gegeben. Also zum Beispiel Menstruationspflege ist zum Beispiel gar nicht vorgesehen. Oder was ist im Grunde halt mit Frauen, die im Wochenbett sind, die also ne, schwanger waren, die Geburt ist erfolgt und haben nach der Geburt eines Kindes halt möglicherweise einen erhöhten Betreuungsaufwand. Mhm. Auch das wird im Grunde überhaupt nicht abgebildet. Und dann ist es auch so, dass die Lebenssituation, die persönliche Situation von Kindern und Jugendlichen natürlich nochmal ganz anders ist als von Erwachsenen.
Mhm.
Also
die Selbstständigkeit ja auch sowieso, ne? Gerade je kleiner das Kind ist, desto unselbstständiger ist es ja auch, ne?
Genau, also wir haben natürlich sowieso einen erhöhten Betreuungsaufwand, das ist ja das eine, aber auch diese Lebensrealitäten und Welten. Also das heißt, Kinder und Jugendliche brauchen viel mehr soziale Kontakte, haben eine viel differenziertere und eine wechselnde, sage ich mal, Gestaltung der Lebensräume. Ne? Die sind dann mal im Kindergarten oder die sind dann in der Schule oder in der weiterführenden Schule.
Ja.
Da ist Freizeitsport auch nochmal was ganz anderes. Man hat manchmal das Gefühl bei diesen Begutachtungsrichtlinien, dass es eigentlich nur fokussiert auf 70, 75, 80-jährige Personen, die dann mal irgendwann im Alter pflegebedürftig sind.
Okay.
Und da hat man schon manchmal das Gefühl, dass Kinder und Jugendliche halt im Bereich der Pflege eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern das ist halt sehr genormt auf alte Menschen, die dann irgendwann halt nicht mehr können.
Ja.
Und das spiegelt natürlich die Realität von Kindern und Jugendlichen in dem Moment halt gar nicht wider.
Sie sind halt keine kleinen Erwachsenen.
Genau, das sind sie halt nicht.
Ja.
Und das müsste man viel individueller auch betrachten und sich angucken. Und dieses Arbeiten mit Vergleichstabellen ist halt einfach wahnsinnig schwierig. es ist nachvollziehbar, dass eine Begutachtung natürlich halt in so ein bestimmtes Schema irgendwie passen muss.
Ja.
Aber gerade hier müsste man wirklich halt viel differenzierter das sich nochmal angucken.
Mhm.
Und deswegen ist gerade auch bei Kindern und Jugendlichen bei der Pflegebegutachtung, das ist schon sehr fehleranfällig.
Ich wollte dich gerade fragen, würdest du Eltern mit einem pflegebedürftigen Kind raten? Also wir sagen ja sowieso allen, mit deren Antrag irgendwie abgelehnt wurde auf dem Pflegegrad oder die sagen, da müsste ich Dauer eigentlich höher eingestuft werden, sagen wir immer, guckt nochmal genau hin, kommt lieber noch einmal zu viel zu uns, damit wir das durchchecken, als einmal zu wenig. Würdest du sagen, das gilt insbesondere für Eltern, die sich um ein pflegebedürftiges Kind kümmern, weil es klingt gerade so.
Würde ich auf jeden Fall immer machen, weil wie gesagt, die Fehleranfälligkeit ist sehr, sehr hoch. Es gibt ja auch sehr gute Pflegegradrechner. Wir haben ja auch einen auf unserer Seite, wo man das im Grunde auch nochmal abchecken kann.
Mhm.
Dazu muss man sagen, es ist auch einer der wenigen Pflegegradrechner im Internet, die man abrufen kann, die auch gerade die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen halt nochmal mit
das
drin
nochmal auf, dass wir das mit in die Shownotes nehmen, die Pflegegradrechner.
Genau.
Ne?
Ja. Also das wäre nochmal ganz, ganz wichtig, weil es gibt natürlich auch Pflegegradrechner, die das zum Beispiel individuell gar nicht berücksichtigen. Mhm. Aber unserer macht das halt.
Ja.
Das heißt, man gibt dann das Alter des Kindes an. Und dann weiß der im Grunde auch schon, welche Module abgefragt werden und arbeitet auch automatisch mit diesen Vergleichstabellen schon.
Okay.
Und das würde ich auf jeden Fall immer nochmal überprüfen. Passt das einfach für mich? Und das Gutachten würde ich wirklich auch nochmal ganz genau wirklich pro Verrichtung mir anschauen und würde nochmal gucken, passt das alles?
Mhm.
Und wir haben sehr, sehr viele Verfahren, die dann wirklich auch im Widerspruch erfolgreich sind. Das muss man auch ganz klar sagen, ne, nach so einer Prüfung.
Also ich nehme mal an, nach allem, was du jetzt erzählt hast, dass der Antrag, den Lillys Eltern gestellt haben, dass der abgelehnt wurde oder der Pflegegrad war nicht der richtige? Was war da?
Genau, also der Pflegegrad war nicht der richtige. Das heißt, wir hatten Pflegegrad 1. Da wurde sie also man hat schon gesagt, es ist ein erhöhter Betreuungsaufwand vorhanden. Aber mit Pflegegrad 1 kann man natürlich auch nicht wahnsinnig viel anfangen. Also die Leistung, die man daraus dann abrufen kann, ist wirklich nur dieser monatliche Entlastungsbetrag von 131 Euro im Monat, den man aber auch für bestimmte Leistungen nur haben kann. Und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen kann man damit im Grunde halt abrufen. Aber alles andere, zum Beispiel Pflegegeld, Pflegesachleistung, die bekommt man erst ab Pflegegrad 2.
Okay.
Das heißt, also für die Eltern war es jetzt eigentlich eher so ein Schlag ins Gesicht, weil man hat ja gar keine finanzielle Entschädigung dafür bekommen oder keine, sage ich mal, keine Leistung, um auch vielleicht Pflege durch einen ambulanten Dienst einzukaufen.
Ja.
Obwohl natürlich da trotzdem erhöhter Betreuungsaufwand und Pflegeaufwand halt vorhanden war.
Ja, vor allen Dingen muss man sagen, ne, Lilly als dreijähriges Kind, die keine körperliche Behinderung in dem Sinne hat, dass sie im Rollstuhl sitzt oder sehbehindert ist. Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen sind immer super, aber ihr speziell hätten die jetzt nicht wirklich geholfen.
Nein,
ne?
Auch Pflegehilfsmittel hätten hier im Grunde halt tatsächlich nichts gebracht, weil es ging ja tatsächlich eher um den Tagesablauf, der doch sehr engmaschig halt sich angeschaut werden musste, wo sie viel Betreuung und zeitlichen Aufwand durch die Eltern benötigt hat.
Ja.
Ne, so. Und das war eigentlich das große Problem an der ganzen Sache. Also auch zum Beispiel dieser Bereich der ganzen nächtlichen Unruhe, dass sie viel, viel häufiger auch wach geworden ist, da Probleme hatte, dieses Abwehrverhalten, ne, Insulinpumpe. Da hat dann die Pflegekasse einfach gesagt, nee, das können wir halt nicht werten, weil das wäre ja kein Krankheitswert. So.
Wie kein Krankheitswert?
Naja, das käme ja nicht halt aus einer Erkrankung der Angst selber heraus, sondern das wäre halt so ein Abwehrverhalten. Ja, okay, das können wir halt einfach nicht mit einstufen.
Ah,
so.
Okay.
Und das ist kein zusätzlicher Betreuungsaufwand.
Da gibt es keine Tabelle für, ne?
Nee, genau. Also da gibt's halt keine Tabelle für und das können wir halt so überhaupt nicht berücksichtigen. Oder?
Okay.
Das mit der Essensaufnahme.
Ja.
Naja, also gleichaltrige Kinder müssen ja auch irgendwie ein bisschen betreut werden beim Essen, ne? Also Dreijährige, ne? So, da wurde so ein bisschen halt dann flapsig gesagt, ach naja, andere Dreijährige können ja auch noch nicht so richtig super selbstständig essen und müssen halt ein bisschen betreut werden, was natürlich schwachsinnig ist, weil dreijähriges Kind kann sehr wohl halt natürlich auch eigenständig essen und das war ja auch bei der Lili gar kein Problem, sondern man musste halt eher gucken, was sie isst, was sie zu sich nimmt. Die Ernährung musste natürlich da auch im Blick behalten werden. Das heißt, man musste da halt auch ganz genau gucken, welche Zwischenmahlzeiten sind denn möglich. Und dreijährige Kinder stopfen sich halt auch einfach mal ganz gern was in den Mund.
Also,
ne? Und das ist halt dann schwierig, dem Kind halt zu erläutern und erzählen, das darfst du jetzt aber nicht, ne? So, trinken musste halt, ne? Dass sie genug trinkt. Also all solche Sachen wurden halt überhaupt nicht berücksichtigt. Man hat gesagt, ja, ist schon ein bestimmter Betreuungsaufwand da, aber der ist halt einfach nicht so aufwendig. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir natürlich halt tatsächlich irgendwie Widerspruch einlegen, weil ne Mahlzeiten ne, beim Essen müssen berücksichtigt werden. Wie gesagt, diese nächtliche Unruhe, diese depressive Stimmungslage, die sie hat, auch die Angst vor der Insulinpumpe halt, einfach vor dem Wechseln, das muss alles Berücksichtigung finden. Und dann hat man tatsächlich auch im Widerspruchsverfahren selber gesagt, nö. Erkennen wir trotzdem nicht an.
Ach so.
Ja.
Nee, war schon richtig, was wir gemacht haben.
Genau.
Quasi. Okay,
genau.
Bleib bei eins.
Genau.
Pflege gerade eins.
Ja, also solange zum Beispiel halt die Angst keinen Krankheitswert hat, das hat man dann aus der.
Was ist das für ein Wort? Das hat keinen Krankheitswert. Das
genau, also es wäre ja keine psychische Erkrankung, aus der halt diese Angst resultiert. Und das könne man dann halt nicht werten. Ne, so.
Ah.
Ne, also das heißt, man muss halt immer gucken, okay, gibt es einen erhöhten Betreuungsaufwand, Pflegeaufwand gegenüber altersentsprechend entwickelten Kindern oder Kindern, die halt diese Behinderung oder diese Erkrankung halt nicht haben.
Ja.
So, und man hat sich da sehr stark an diesen erwachsenenorientierten Maßstab halt einfach auch gehalten und gesagt, das können wir jetzt halt so nicht berücksichtigen, genau.
Na toll.
Und das war natürlich halt schon ein Schlag ins Gesicht für die Eltern, wenn die natürlich gesagt haben, eigentlich hatten wir Hoffnung, dass wir das im Widerspruchsverfahren ganz gut durchbekommen. Mhm. Wir waren da eigentlich auch relativ optimistisch, aber da war die Pflegekasse halt dann wirklich sehr, ja, muss man ganz ehrlich sagen, also das fand ich schon ein bisschen, also überhaupt nicht nachvollziehbar, ne, so. Und da merkt man halt einfach auch, dass Kinder, gerade pflegebedürftige Kinder und Jugendliche halt einfach überhaupt nicht im Fokus stehen, ne, so. Und dann war die Frage, klagen wir jetzt?
Ja.
So. Und das ist halt natürlich immer eine schwierige Geschichte, weil wir wissen ja, dass Klageverfahren relativ lange dauern. Ne? Also 2, 2,5 Jahre, bis wir da im Grunde halt auch eine Entscheidung haben. Und die Eltern sagten aber, wir wollen das jetzt.
Ja.
Wir wollen das jetzt einfach mal durchklagen. Ich habe keine Lust, im halben Jahr einen neuen Antrag zu stellen.
Der und vielleicht wieder abgelehnt wird.
Der dann
auch,
wieder
ne?
abgelehnt wird, weil die Pflegekasse sich da ja scheinbar irgendwie drauf versteift hat. Die Argumentation wird man immer wieder im Grunde halt mit heranziehen und da haben wir einfach keine Lust drauf. Und das ist auch immer eine Entscheidung der Mitglieder, dann zu sagen, okay, ich nehme diesen zeitlichen Aspekt halt auch dann, den
ist
nehme
ja
ich jetzt
an. Viel Aufwand, ne?
Es ist viel Aufwand.
Und Nerven und so, ne?
Genau.
Ja.
Aber sie sagten, nee, wir wollen das jetzt halt einfach mal durchziehen und genau, und dann haben wir Klage erhoben.
Mhm.
Genau. Und es war klar, das dauert. Und das dauerte dann auch tatsächlich.
Wie
ne?
lange alles in einem?
Ja, 2,5 Jahre, dann bis halt dann die Klage auch positiv.
Da war sie
ja
schon fast in der Schule, ne?
Da war sie dann schon ein bisschen älter, genau.
Aber positiv hast du gerade gesagt, ne?
Genau, also es war tatsächlich so, dass wir in der, und die Klagebegründung hat das dann auch nochmal mit aufgegriffen, dass wir tatsächlich nicht nur auf die altersunabhängigen Defizite halt gucken dürfen, sondern dass wir halt auch gucken müssen, was sind denn so die krankheitsbedingten Einschränkungen, unter denen Lilly leidet oder die Lilly hat.
Heißt jetzt konkret nochmal in Ihrem Beispiel was?
Naja, dass die Pflegebegutachtungsrichtlinien schon auch kindheitsspezifisch ausgelegt werden müssen. Das heißt, man muss schon nochmal gucken, okay, Hashimoto und Diabetes haben bestimmte Folgeerkrankungen halt oder haben eine Folgeerscheinung, was halt Krankheitswert angeht. Ne?
Ja.
Also ich habe dann zum Beispiel diese nächtliche Unruhe. Ich habe diese Angst, die daraus resultiert, dass ich diese Insulinpumpe bekomme.
Ja.
Und das haben, dieser Belastung sind Kinder ihres Alters ohne einen Diabetes überhaupt nicht ausgesetzt. Mhm. Das ist sie ja nur spezifisch, weil sie diesen Diabetes hat.
Klar.
Und das sind Belastungssituationen, die Eltern natürlich auffangen müssen.
Mhm.
Das heißt, wir haben ja einfach einen erhöhten Betreuungsaufwand und das resultiert nicht aus dem Alter heraus, sondern es resultiert wirklich daraus, weil sie diese Erkrankung hat und die haben halt andere Kinder nicht.
Ja.
So, und das muss gesehen werden.
Ja.
So. Und das muss auch nochmal zusätzlich besonders begutachtet werden oder auch mit einem zeitlichen Faktor halt natürlich besetzt werden.
Mhm.
Und der war halt da, so. Auch was das Essen anging, das hatte halt einfach was damit zu tun, dass sie sehr engmaschig halt gucken mussten und sie betreuen mussten. Und auch die nächtliche Unruhe, dass sie da häufiger halt einfach auch nachts aufstehen mussten und das Kind beruhigen mussten, auch das war so, das haben andere Dreijährige nicht, ne, die kein Hashimoto haben zum Beispiel, der zu dieser nächtlichen
Unruhe. In der
Frequenz
wahrscheinlich.
In der Frequenz,
nicht, ne?
Genau.
Ja.
Und nur weil die Angst vor der Insulinpumpe daraus resultiert, dass sie den Diabetes hat, ja, und nicht aus einer psychischen Erkrankung heraus resultiert, auch das war kein Argument für das Gericht. Und
ist es ja auch Schwachsinn.
Es ist totaler Schwachsinn.
Das Ergebnis bleibt ja das gleiche.
Genau.
Sie hat halt einfach Ängste,
genau.
Die jetzt aus einer psychischen oder von einer psychischen Erkrankung herrühren oder eben
genau.
Aufgrund dieser Insulinpumpe und sowas. Das ist ja letztendlich egal, ne?
Genau, und das muss man ganz klar sagen. Das ist halt einfach so, dass dieser erhöhte Überwachungs- und Betreuungsaufwand, der ist pflegerelevant in dem Moment. So. Und das war gut, dass das Gericht das auch nochmal so festgestellt hat, genau. Und dann haben wir tatsächlich nach diesen zweieinhalb Jahren dann halt auch diesen Pflegegrad 2 zuerkannt bekommen.
Hurra,
oder
ja.
Die Lilly, genau. Und das war natürlich halt einfach auch, sie war dann wirklich schon fast in der Schule. Da kamen dann noch andere Probleme dazu mit anderen Leistungsträgern, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Genau, aber das war halt tatsächlich irgendwie echt ein harter Kampf, bis wir überhaupt dann auch dieses, Gott sei Dank, dann ein gutes Ergebnis hatten. Aber das zeigt mal wieder, wie wichtig es tatsächlich auch ist, dann sich da nicht abschrecken zu lassen und auch immer wieder zu kämpfen. Und man merkt das auch manchmal, dass da komischerweise auch gerade bei diesen Begutachtungen doch keine Stringenz drin ist. Also wenn man das so manchmal mit anderen Sachen oder Fällen vergleicht, weil Lillys Eltern sagten dann, die waren ja auch in so einer Selbsthilfeorganisation und die sagten, bei 30-40% der Kinder, bei denen man dann halt auch diese Begutachtung durchgeführt hat, die haben Pflegegrad 2 gekriegt.
Mit Diabetes.
Mit Diabetes.
Also gleiche Krankheit. Gleiches, ne?
Gleiche Erkrankung, auch wirklich tatsächlich ähnliche Belastungssituationen. Konnte man eigentlich fast 1:1 vergleichen. Und 60% haben aber den Pflegegrad 1 gekriegt. So. Also da sieht man im Grunde schon.
Die 60% haben den Pflegegrad 2 gekriegt, meintest du?
40% haben Pflegegrad 2 gekriegt, von Anfang an. Und oder spätestens im Widerspruchsverfahren.
Ja.
Und den Pflegegrad 1 haben dann tatsächlich 60%, also mehr Kinder dann bekommen, weil man dann gesagt hat, nö, wird halt nicht zuerkannt.
Das ist so ein bisschen.
Und das ist schon so ein bisschen,
man da gerät,
das ist dann schon
so
ein bisschen seltsam halt irgendwie. Und wie gesagt, das zeigt halt einfach, dass die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen da wirklich halt auch nochmal auf den Prüfstand gehört, weil das ist irgendwie nicht richtig realistisch und ich glaube, das wird halt auch den erhöhten Betreuungsaufwand von Eltern halt überhaupt nicht gerecht.
Ja.
Genau.
Das klingt auf alle Fälle so.
Ja.
Ja. Meine Liebe, wir kommen erstmal, bevor wir gleich unseren Gast begrüßen dürfen, auf die ich mich schon sehr freue, kommen wir erstmal zur heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
Das ist die 272.000.
Ja, das ist auch
das. Ich kann dir noch sagen, es ist eine Zahl aus 2023.
Ja, Personen.
Ja, tatsächlich. Es sind Personen, und zwar 272.000 Kinder und Jugendliche gibt es in Deutschland, die gepflegt werden müssen, also die pflegebedürftig sind.
Ja.
Und ich finde ehrlich gesagt, das ist eine ganze Menge.
Ja.
Also jedenfalls, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich überhaupt nicht im Fokus stehen, dass sie selten irgendwie eine Rolle spielen, dass sie Schwierigkeiten haben und dass es viel Probleme gibt, hatten wir gerade mit der Begutachtung und so, finde ich, dass man da 272.000 Kinder und Jugendliche einfach so durchs Raster fallen lässt, finde ich tatsächlich schwierig.
Ja.
Und genau aus diesem Grund haben wir eben auch eine Mutter heute bei uns, die sich um ihre pflegebedürftige Tochter kümmert.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Katrin Reinicke. Hallo, Frau Reinicke. Herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Hallo.
Hallo.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Frau Reinicke, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was es so für Probleme und Schwierigkeiten geben kann, wenn Eltern sich um ihre pflegebedürftigen Kinder kümmern. Sie haben ja auch eine pflegebedürftige Tochter. Deswegen sind Sie heute hier. Wir wollen einfach mal so die Sicht der Betroffenen so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre familiäre Situation.
Ja, sehr gern. Mein Mann und ich, wir haben insgesamt 3 Kinder. Und die größere ist die mit der Beeinträchtigung bei uns. Die ist jetzt 12. Die mittlere ist 11 und die kleine ist 7. Also haben
sie ordentlich Bambule zu Hause.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist immer viel los bei uns. Es wird nicht langweilig.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass wir also viel und gut unseren Alltag planen müssen. Mhm. Weil gerade mit der Pflege im Alltag ist es halt oft nicht schwierig. Das muss irgendwie alles durchgetaktet sein, sonst funktioniert das nicht. Und die anderen beiden haben ja auch noch ein paar Bedarfe.
Das stimmt, so stelle ich mir das auch vor, ne? Wenn die älteste Tochter eine Behinderung hat, ihre Tochter, ne?
Wenn ich
informiert bin, ne? Dann kann ich mir schon vorstellen, es ist schon eine Herausforderung, auch den anderen beiden gerecht zu werden. Mhm. Und zu schauen, dass da keine zu kurz kommt, gerade wenn die altersmäßig jetzt auch nicht so wahnsinnig auseinander sind. Wenn Sie das sagen mögen, hat Ihre Tochter die Behinderung seit ihrer Geburt oder ist sie erst später eingetroffen? Oder?
Es hat sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt. Also sie ist ein Frühgeborenes und ist in der 24. Schwangerschaftswoche geboren mit 500 Gramm. Und dann kämpft man ja erstmal ums Überleben. Und wo die Reise hingeht, wussten wir von Anfang an nicht. Also, dass vielleicht Beeinträchtigungen da sind, ja, aber in welchem Umfang kann einem keiner sagen. Das entwickelt sich mit der Zeit. Also wir sind da so reingewachsen.
Ja. Und Sie arbeiten dann beide, also Ihr Mann und Sie sind beide berufstätig auch.
Genau,
noch.
Mein Mann arbeitet Vollzeit und ich 20 Stunden.
Also ui, ja, okay.
Schon ganz ordentlich.
Ja, ist das schon mit drei Kindern, die halt jetzt irgendwie keinen Pflegebedarf hätten oder behindert wären, schon tatsächlich eine Herausforderung. Aber das stelle ich mir tatsächlich halt auch ein bisschen schwierig vor, weil, wie gesagt, muss anders getaktet werden, muss halt anders irgendwie gucken. Wie sieht denn das bei Ihnen aus? So ein ganz normaler, ich sag mal, so ein ganz normaler Tag gibt's ja eigentlich nicht, kenne das selber. Ich habe auch Kinder. Aber gerade im Hinblick auf die Pflege Ihrer Tochter, das heißt, wie ist so der Tagesablauf? Wie ist das? Vielleicht können Sie das mal ganz kurz schildern.
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass sie bei allem Hilfe brauchen, in allen Alltagsdingen. Mhm. Das heißt, sie muss morgens auch komplett für die Schule fertig gemacht werden. Sie kann das nicht alleine.
Ja.
Das heißt, einer von uns ist schon mal gebunden morgens und der andere muss sich um die anderen beiden kümmern, dass sie irgendwie auf den Weg kommen, bevor es dann irgendwann mit der Arbeit losgeht. Also und so eine Stunde sind wir morgens schon beschäftigt, sie fertig zu machen, bevor sie dann in die Schule geht. Und die anderen beiden sind schon selbstständiger, die fahren dann mit dem Bus und so, das funktioniert schon. Aber meist können wir erst, also vor 8:30 kann ich auch nicht anfangen zu arbeiten, bis alle auf dem Weg sind.
Und Ihre Tochter besucht dann eine Regelschule oder eine Förderschule? Wie?
Eine Tagesbildungsstätte hier in Hannover. Mhm. Das funktioniert super, die ist da super betreut, da sind wir sehr, sehr zufrieden. Genau, und da ist sie dann um 7:30 geht sie aus dem Haus und ist um 14.30 Uhr kommt sie zurück. Okay. 14.30 Uhr, 15 Uhr, je nachdem.
Und Sie müssen sie dann fahren oder gibt es einen Fahrdienst? Oder
genau, sie hat glücklicherweise einen Fahrdienst.
Ah, okay.
Das ist schon sehr hilfreich auf jeden Fall.
Ja, genau, okay. Ja, und dann, also wenn sie dann zu Hause ist, wie läuft das dann ab? Dann müssen sie ja auch vor Ort sein. Also das heißt, sie kann ja nicht alleine sein, wenn sie um 14.30 Uhr da aus der Schule kommt.
Genau.
Ist auf jeden Fall jemand dann zu Hause.
Es ist auf jeden Fall jemand da, kommt immer drauf an, wer da ist. Im Regelfall sind das entweder ich oder meine Schwiegermutter. Meine Schwiegereltern helfen uns sehr viel, die wohnen direkt nebenan, das ist super. Und wir haben auch das persönliche Budget. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass wir zwei Angestellte bei uns haben, zwei Fachkräfte, die dann halt auch den Nachmittag mit abdecken. Weil das funktioniert doch oftmals nicht. Die anderen beiden haben ja auch noch Hobbys oder müssen noch mal was für die Schule tun oder so. Und man kann unsere Große halt nicht alleine lassen. Das funktioniert nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich gerade das große Problem, also individuell auf jedes Kind dann irgendwie einzugehen, das ist ja dann zeitlich halt wirklich extrem schwierig, wenn ihre Tochter eigentlich die ganze Zeit dann betreut werden muss.
Ja, genau.
Ja.
Und deswegen sind wir echt dankbar, dass das so klappt mit den zwei Fachkräften, die wir haben. Die sind da schon relativ flexibel auch und gut, ein Problem besteht dann halt immer, wenn irgendwer krank wird oder ausfällt, dann muss man halt auch spontan wieder umplanen. Ne? Also deswegen gibt es nicht den Standardtag, wie schon gesagt. Wäre schön, wenn es so wäre. Genau. Aber die gibt es eigentlich so gut wie nie. Also es ist immer irgendwas anders oder irgendwas nochmal umzudenken oder
Also Flexibilität ist ihre größte Stärke.
Und Organisation.
ja,
genau.
Und die beiden Fachkräfte, die sie haben, die kümmern sich auch, was das Thema Körperpflege und sowas angeht, um ihre Tochter und um die Betreuung. Was machen die so mit ihrer Tochter, wenn sie sie dann betreuen nachmittags?
Genau, tatsächlich die ganze Körperpflege machen die. Nele hat auch eine Magensonde, die auch versorgt werden muss und Einmal in der Woche muss sie auch zur Therapie nachmittags noch nach der Schule. Mhm. Das übernehmen die meistens auch mit, dass sie da hinfährt, weil das wäre sonst für uns auch schwerlich möglich.
Ja.
Und Nela hat zu Hause tatsächlich auch noch ein bisschen Programm. Also die muss auch ein bisschen was tun, wie die anderen für die Schule lernen müssen, muss Nela halt zu Hause auch ein paar therapeutische Sachen noch machen.
Ja.
Okay. Und das decken die mit ab. Und Essen, also sie muss auch komplett gefüttert werden, sonst was sie oral nehmen kann.
Ja.
Und das braucht halt einfach seine Zeit. Ja, also klar. Das ist das, was die halt alles so mit übernehmen. Und aber ab und zu machen sie tatsächlich auch mal Ausflüge mit ihr.
Ja.
Fahren in den Zoo, gehen da spazieren oder gehen bei uns spazieren oder keine Ahnung, was dir gerade so einfällt.
Also, ja.
Ja.
Ja, aber das ist ja schon mal eine große Entlastung, glaube ich auch. Ne?
Auf jeden Fall.
Ohne das wäre das ja gar nicht
ohne
zu stemmen.
Ohne das wäre es nicht möglich. Dann könnte ich auf jeden Fall nicht arbeiten. Das würde nicht funktionieren.
Ja, aber eine Betreuung in der Nacht, also so eine 24-7-Betreuung braucht Nele nicht.
Nee, braucht sie so nicht. Also das machen wir alles nachts. Mhm. Wobei das auch sehr unterschiedlich ist. Also ich hatte jetzt seit langem mal wieder eine Nacht, wo sie durchgeschlafen hat, habe ich heute Morgen sehr wohl gefühlt.
Ja,
das war schön.
Ja.
Aber es gibt auch echt viele Nächte, wo wir nachts halt oft raus müssen, weil sie weint oder man weiß ja dann auch immer nicht, was sie hat, ne? Also das ist dann echt schwierig.
Ja, weil kann sie sich nicht artikulieren?
Nee, also nur über Laute und Gestik und Mimik halt, aber das ist für uns, vieles können wir schon gut einschätzen.
Wollte ich gerade sagen, eigentlich sind sie ja bestimmt sie und ihr Mann diejenigen, die das am ehesten können, ne?
Genau, also das geht schon ganz gut, aber es ist auch immer mal was, wo wir dann auch überfragt sind einfach und raten müssen, was jetzt gerade los ist, ne?
Ja. Das würde mich direkt zur nächsten Frage führen. Was sind denn so die speziellen Herausforderungen, wenn Sie so an Ihren Alltag denken? Also, weil ich dachte gerade so, okay, wenn Nele ja wahrscheinlich auch im Rollstuhl sitzt, wie ist das mit Wohnung, Haus? Was ist mit dem Auto? Man muss ja so wahnsinnig viele Sachen bedenken, abgesehen jetzt mal von der Orga ihres Alltags, die schon schwierig oder umfangreich genug ist. Gibt es ja auch andere Dinge, die da irgendwie schwierig werden könnten. Und ich wüsste von Ihnen aber auch gerne, was sind denn so die schönen Momente bei Ihnen mit ihrer Tochter?
Also schwierig ist tatsächlich wirklich, ja, sie sitzt im Rollstuhl. Das heißt, man muss das immer mitbedenken, wenn man irgendwo hinfährt. Wir haben jetzt auch eine Rampe am Auto, dass wir sie ins Auto noch reinkriegen, weil heben geht halt irgendwann auch nicht mehr.
Ja.
Das wird halt auch immer schwieriger. Und das muss man halt immer alles im Alltag einfach mitdenken. Ne? So. Es ist ja leider hier jetzt noch nicht so in Deutschland ausgestattet, dass alles barrierefrei ist. Deswegen muss man dann halt immer gucken, dass man das irgendwie hinkriegt. Oder im Zweifel muss man halt mit den anderen beiden auch mal was alleine machen, weil es dann nicht funktioniert und Nele ist dann halt betreut.
Ja.
Also das ist schon, da muss man halt immer gucken.
Ne? Ja.
Kriegt man das hin oder nicht?
Ja, weil das stelle ich mir natürlich auch schwierig vor, ne? Weil sie ja auch sagten, die beiden anderen Kiddies haben ja auch ihre Bedürfnisse und man will ja vielleicht auch als Familie mal was zusammen machen.
Ja.
Ne? Man ist ja eine Familie, sie fünf. Und das ist dann tatsächlich dann, glaube ich, ja auch schon nochmal eine Herausforderung, da was zu finden, was allen Spaß macht. Die wollen ja auch bestimmte Sachen irgendwie machen und das dann abzugleichen mit den Bedürfnissen von Nele und zu gucken, okay, wo kann sie denn überhaupt rein, wo kann sie denn überhaupt hin? Das stelle ich mir tatsächlich auch sehr aufwendig vor. Ne?
Und noch ein großes Problem, was viele, glaube ich, gar nicht im Kopf haben, ist halt tatsächlich, dass sie auch, also sie muss ja gewickelt werden und sie muss liegen beim Wickeln, weil sie nicht stehen kann.
Ja.
Das heißt, wir müssen dann auch wieder gucken, gibt es da eine Toilette für alle? Gibt es keine? Oh, okay. Gibt es eine in der Nähe? Kann ich sie vielleicht im Auto wickeln? Im Winter geht das auch nicht.
Ja.
Das sind alles so Sachen, die man halt alle bedenken muss und das tatsächlich noch eher das größere Problem ist, als sie mal drei Stufen irgendwo hochzutragen.
Ja,
so.
Ja.
Ja, das ist schwierig.
Ja, weil das ist natürlich auch eine ziemliche Schwierigkeit, dass man, also so habe ich jedenfalls die Wahrnehmung, Kinder, die eine Behinderung haben, beziehungsweise die dann pflegebedürftig sind, dass die in der Gesellschaft eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen und solche Sachen wie, ne, dass auch Kinder, die irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12, 15 sind, noch gewickelt werden müssen, dass das tatsächlich, da gibt es dann keine Möglichkeiten, da wird nicht mitgedacht.
Ja,
ne?
Ja, das, also wir sind tatsächlich unsichtbar, so würde ich das bezeichnen, das ist einfach so. Und genau, es wird einfach oft, ist das in den Köpfen nicht drin, der Gesellschaft. Und wir haben halt einfach keine Lobby. Das ist oft schwierig.
Ja.
Also es wird ja jetzt schon viel getan durch Vereine und so weiter, aber es ist lange noch nicht genug.
Ja,
weil Pflegebedürftigkeit ist immer irgendwie alt. Ne? Also ja. das ist ja auch das, was wir heute Morgen dann im Fall hatten. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff ist auf Erwachsene zugeschnitten eigentlich.
Mhm. Genau.
Und dass Kinder und Jugendliche da oder junge Heranwachsende da auch möglicherweise halt eine Pflegebedürftigkeit haben, das ist einfach auch in den Köpfen, wie gesagt, gar nicht drin. Und deswegen ist es halt einfach so schwierig, da halt natürlich auch Rahmenbedingungen dann letztendlich auch zu schaffen und durchzusetzen. Ja, genau. Und das stelle ich mir schon schwierig vor. Ich weiß jetzt nicht, so Urlaub oder so, wie sieht denn das dann bei Ihnen dann aus? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil Sie machen ja bestimmt auch irgendwie Familienurlaube. Oder haben Sie da vielleicht auch Erfahrungen mit anderen Ländern gemacht, wo es vielleicht besser läuft?
Also bisher sind wir tatsächlich noch nicht geflogen. Das haben wir uns noch nicht getraut.
Ja.
Ich finde tatsächlich, Holland ist sehr behindertenfreundlich, barrierefrei. Das
stimmt,
geht gut.
Ja.
Und wir machen es tatsächlich oft so, dass ich entweder mir das ganz genau angucke, funktioniert das für Nele da, wo wir hinwollen? Oder ich höre von irgendjemandem, wir waren da schon, das ist gut. Dann funktioniert das. Also als sie noch kleiner war, war das kein Problem, aber jetzt ist es halt schwierig. Ich muss definitiv wissen, dass das da barrierefrei ist, weil sonst, Also es gibt in Deutschland tatsächlich auch einige Orte, die super toll waren. Letztes Jahr waren wir an der Ostsee in Grömitz. Das kann ich nur empfehlen für Rollstuhlfahrer.
Okay, das ist schon mal gut.
Ja. Das ist total super, auch am Strand. Man kommt da super hin.
Ja.
Und die haben tatsächlich an der Promenade auch eine Toilette für alle. Also die denken das dann schon mit. Und das ist total schön gewesen. Also sowas findet sie halt auch super. Also
ja.
Sie ist auch gern am Wasser und am Strand und so. Und dann wird man den anderen ja auch gerecht. Die finden das auch toll.
Ja, nee, stimmt.
Also, wollte ich gerade sagen.
Haben die anderen auch was davon.
Ich glaube, das finden Kinder immer super.
Ja,
ne?
Ja.
Was ist denn in Holland so anders? Gibt es da irgendwie so ein, zwei Punkte, wo Sie sagen würden, also das sind so Sachen, die sind da ganz selbstverständlich und die fehlen mir in Deutschland, weil Sie gesagt haben, das ist Holland finden Sie behindertenfreundlicher als Deutschland.
Ja, ich finde schon, es gibt halt einfach mehr Rampen, also selbst wo Stufen sind und wenn es nur so eine Behelfsrampe ist, die Sie da hinlegen, das hat man ja hier oftmals leider nicht. Das finde ich schon und es ist auch, also da wo wir waren jetzt zumindest, ich kann jetzt nicht von ganz Holland sprechen, war es auch kein Problem, überall mit dem Rollstuhl zum Beispiel durchzukommen. Weil das hat man ja auch oft, das Problem, dass dann die Türen zu eng sind oder was weiß ich so. Also von daher habe ich das da schon den Eindruck gehabt, dass es da schon besser ist.
Was sind denn Ihre schönen Momente, wenn Sie so daran denken?
Auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall schon mal toll, dass die drei Mädels untereinander ein tolles Verhältnis haben.
Und ist ja unter Schwestern auch nicht so selbstverständlich, ne?
Die schimpfen auch manchmal mit Nele. Nele zieht nämlich gerne in den Haaren, das finden die dann nicht so, nicht so witzig. Aber das ist schon, also wir sehen das immer wieder, dass Nele zum Beispiel auf ihre Geschwister auch anders reagiert als auf mich und meinen Mann.
Okay.
Also die brauchen nur kommen und mit ihr sprechen und schon strahlt sie. Das ist halt sowas anderes als mit uns.
Ja.
Und was ich halt toll finde, dass die völlig natürlich damit umgehen. Also auch wenn sie andere Leute treffen mit Beeinträchtigung, das ist für die halt normal, ne?
Ja.
So, und das finde ich so schön und ich finde, so sollte es eigentlich normal sein, dass es alle so sehen. Das finde ich schon toll und ich muss sagen, wir sind durch Nele natürlich auch andere Menschen. Das ist einfach so. Also Nele zeigt uns ja auch viel, dass die einfachen Dinge des Lebens ja auch irgendwie wichtig sind, ne? Und man sich manchmal über Kleinigkeiten aufregt, wo man dann hinterher denkt, ja, mein Gott, es ist jetzt auch egal. Also, es gibt so viel Wichtigeres im Leben und das haben wir jetzt, wir wären andere Menschen sonst. Das ist so. Also das haben wir definitiv gelernt.
Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn Sie gerade so sagen, Sie sind da auch so ein bisschen reingewachsen, weil sich der Zustand von Nele auch so sukzessive irgendwie verschlechtert hat, ne? Dann kann ich mir das auch schon vorstellen, dass das auch so ein Prozess ist, in dem man irgendwie so reinwächst, ne?
Ja. Genau. Sie sagten ja eben gerade, also es gibt diese schönen Momente, das ist ja auch ganz klar. Aber natürlich auch die Herausforderungen. Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, also so ganz konkret irgendwie, von der Politik oder auch von der Gesellschaft, was wäre das? Also Akzeptanz haben wir eben, glaube ich, schon mal gehabt, ne? So dass man einfach auch mit Menschen mit Behinderung irgendwie die anders sieht, wahrnimmt, inklusive Gesellschaft wahrscheinlich. Aber so ganz konkret, haben Sie bestimmte Punkte, wo Sie sagen, das muss sich auf jeden Fall noch ändern, da müssen wir noch irgendwie dran?
Auf jeden Fall, also Inklusion ist ein gutes Stichwort, finde ich. Ich bin der Meinung, dass es auch Schulen für alle geben sollte und auch, dass meinetwegen schon im Kindergarten anfängt, dass alle in eine Einrichtung gehen.
Ja.
Also Das ist ja so selten.
Das stimmt.
Und ich finde einfach, dann wäre das, glaube ich, in der Gesellschaft auch schon anders. Weil wenn die Kinder damit groß werden, dass es halt verschiedene Bedarfe und Bedürfnisse einfach gibt, dann hätten wir das Problem vielleicht nicht. Und ich glaube, da können wir noch ganz viel tun. Also das kreide ich der Politik auch so ein bisschen an, dass das so zurückgestellt wird. Und selbst in Förderschulen ist das manchmal noch schwierig. Also das wäre schon toll, wenn das so ist. Und was wir immer wieder feststellen, ist, dass es einfach nicht genug Angebote gibt. Im Freizeitbereich auch, ne? Auch wenn es jetzt um eine Betreuung in den Ferien gibt oder so, für die anderen kann ich mir was aussuchen. Für Nele gibt es irgendwie zwei Angebote vielleicht in Hannover. Da muss ich sonst wohin fahren. Und am Ende muss das dann auch wieder alles passen mit unserem Urlaub und so weiter. Da kann noch jede Menge getan werden.
Ja. Und muss ja auch mit den Bedürfnissen und Wünschen von Nele übereinstimmen, ne? Also das sind ja dann eher sehr, sehr kleine Angebote, wo man dann halt irgendwie reinpassen muss. Ne, so jetzt macht,
weil es so wenig,
gibt, dann hat einfach keine Wahlmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist halt das, ne? Also nach den Bedürfnissen und Wünschen wird da halt wenig geguckt. Was mich noch interessieren würde, war denn Nele im Kindergarten auch mit nicht behinderten Kindern?
Nee, da war sie auch schon in einer heilpädagogischen Einrichtung.
Ah, okay, okay. Das heißt also eigentlich auch von Anfang an dann eher in diesem Sondersystem, weil es einfach auch keine Möglichkeiten gab, dass sie da betreut werden konnte.
Genau, das ist schwierig.
Ja, weil sie von der Behinderung und Pflegebedürftigkeit einfach, weil es so aufwendig ist, oder?
Ja, weil oftmals in den Gebäuden schon die Gegebenheiten gar nicht da sind.
Ja.
Also alleine bei uns zum Beispiel in der Grundschule sind Stufen hoch, da wäre ich schon mit dem Rollstuhl gar nicht reingekommen. Und dann ist es ja letztendlich auch, was bringt es ihr, wenn sie da sitzt und in Mathe irgendwie lernen muss, rechnen? Das funktioniert ja nicht. Also dann sitzt sie da nur ihre Zeit ab und sie muss ja andere Dinge lernen. So
andere Angebote dann.
Genau, sie muss andere Angebote haben. Irgendwie Alltagsdinge muss sie halt lernen oder auch gewisse Begriffe zu verstehen und sowas.
Ja.
Kommunikation. Das funktioniert ja in einer Regelschule nicht.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch das Problem, ne, dass wir noch immer versuchen, die Kinder mit Behinderungen in das bestehende System reinzupressen, was nicht funktionieren kann. Und dann sagen, seht ihr,
funktioniert nicht.
Ne?
Ihr braucht Fördereinrichtungen.
Genau.
Ne? Wir brauchen
Sondersysteme. Und deswegen, also ich kann das natürlich total verstehen. Wir haben das ja auch immer wieder, dass Eltern sagen, unsere Kinder sind an einer inklusiven Schule nicht gut aufgehoben und ich möchte das Beste für mein Kind. Und deswegen geht es auf eine Förderschule. Und dann sagt die Politik immer, ja, seht ihr, die Eltern wollen das doch. Der Elternwille sagt das doch. Und dann sagen wir immer, ja, aber der Elternwille, das spielt gerade gar keine Rolle, weil es gibt gar keine gleichwertige Auswahl. Also sie konnten ja gar nicht sich aussuchen, ob sie Nele auf eine Regelschule geben oder eben in den heilpädagogischen Kindergarten oder in die Tagesbildungsstätte. Sondern es war klar, auf einer Regelschule wird es nicht funktionieren, weil man gar nicht guckt, was sie braucht.
Genau. Und ich finde, die Politik könnte eigentlich uns als pflegende Angehörige, gerade von Kindern und Jugendlichen, einfach mal fragen, was braucht ihr denn?
Ja.
Das würde ja helfen. Also in meiner Wunschvorstellung wäre es so, dass halt alle in eine Schule gehen und gewisse Unterrichtsfächer zusammen haben, wie Musik, Sport, sowas. Und dann halt jeder seinem nachgeht, was er braucht. So.
Ja.
Also das wäre so das, wo ich denken würde, ja, vielleicht fragt ihr einfach mal uns, die betroffen sind, was wir brauchen.
Ja, aber das finde ich tatsächlich auch so schwierig. Die Politik entscheidet halt ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und die PolitikerInnen kommen ja auch aus einer Zeit, auch so wie ich. Also das ist ja Inklusion. Also ich hatte ein Mädchen mit Behinderung in meinem Kindergarten. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in der Podcast-Folge. So, und das war also ein Mädchen in dem ganzen Kindergarten. Aber sobald es dann in die Grundschule ging, war sie quasi weg. So, und danach gab es in meinem Schulsystem keine Kinder mit Behinderung. Also einen Jungen noch, der hatte eine ganz, ganz leichte körperliche Behinderung. Aber ansonsten hat das Thema gar keine Rolle gespielt. Und ich glaube, das ist bei vielen PolitikerInnen auch so, dass sie natürlich gar nicht viel in Kontakt sind mit Menschen mit Behinderung und das gar nicht kennengelernt haben. So wie vielleicht ihre anderen beiden Kinder, für die das völlig normal ist. Und dass sie deswegen eine ganz andere Vorstellungskraft und auch eine entsprechende Schere im Kopf haben.
Ja, und bei Kindern mit Mobilitätseinschränkung geht es gegebenenfalls unter Umständen noch. Aber wenn dann kognitive Einschränkungen dazukommen, dann ist das System überhaupt nicht mehr im Grunde halt darauf ausgerichtet.
Ja.
Und deswegen finde ich diese Begrifflichkeit, ne, so Schule für alle unter einem Dach, finde ich eigentlich total schön, weil das machen andere europäische Länder auch. Und die gehen auf die Bedürfnisse und Wünsche der einzelnen behinderten Kinder einfach auch ein und sagen, ja gut, selbst wenn sie kognitive Einschränkungen haben, dann bieten wir halt was anderes an. Wir bieten Ruheräume an, wir bieten halt Möglichkeiten an, dass sie sich zurückziehen können, wenn sie das im Klassenverbund nicht hinbekommen. Mhm. Es gibt da ne, gemeinsamen Unterricht, es gibt natürlich auch vielleicht einen Einzelunterricht, individuelle Förderung. Das geht schon, kostet Geld. Ne? So.
Ja, aber verschiedene Sondersysteme kosten ja
noch
auch
mehr Geld.
Geld, ne?
Genau, wenn ich nämlich ständig halt irgendwie diese beiden Systeme nebeneinander laufen lasse. Allein was auch das pädagogische Personal angeht, wenn ich das alles zusammen in einen Topf werfen würde, ne, dann wäre das tatsächlich gegebenenfalls sogar günstiger finanziell, als ständig Doppelsysteme halt zu betreuen.
Hm. Ja. Haben Sie auch noch einen Wunsch an Ihre Mitmenschen? Also, ja. Wir haben jetzt natürlich über die Politik irgendwie gesprochen, aber manchmal ist es ja auch so, dass man das Gefühl hat, dass sich andere Menschen irgendwie benehmen wie die Axt im Walde oder ne, es irgendwie schwierig wird oder so. Haben Sie da vielleicht noch irgendwie einen Wunsch oder einen Appell, den Sie vielleicht gerne loswerden möchten?
Also ja klar, natürlich, man erntet auch mal Blicke oder so oder auch mal doofe Sprüche, das gehört einfach dazu. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute dann auf einen zukommen und fragen, Mensch, warum, wieso, was ist denn bei euch los oder so. Also ich hatte zum Beispiel eine Begegnung einmal mit einer Mutter, mit einem Kind und dieses Kind hat immer geguckt. Und dann ist die Mutter zu mir gekommen und hat gesagt, dürfen wir mal fragen, was hat sie denn? Ne? Und so, darf sie mal gucken, darf sie eben ansprechen und das finde ich toll. Also das erlebt man aber tatsächlich meistens nur, wenn Kinder dabei sind, weil Kinder da einfach ehrlicher sind und interessierter sind. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass da einfach mehr Verständnis da ist. Also weiß ich nicht, das finde ich nach wie vor schwierig. Und ich finde es auch für mich schwierig, ich habe auch nicht immer dann die Laune, damit auch vernünftig umzugehen. Dann gibt es halt einen doofen Spruch manchmal auch zurück und
verständlich.
Ne? So, ja, klar. Ja. Man hat ja nicht immer die Kraft dazu, dann irgendwie vernünftig zu reagieren. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das allgemein ein bisschen mehr Verständnis einfach auch nicht unbedingt im Begriff nur auf Beeinträchtigung, sondern allgemein in der Gesellschaft mehr Verständnis füreinander da ist und mal ein bisschen mehr auf den anderen zu achten.
Ja. Ja. Und auch vielleicht ein bisschen mehr Offenheit, dass genau. Menschen auch unterschiedlich sein können.
Ja, ja. Ah, natürlich.
Ja. Ja, Frau Reinicke, vielen, vielen Dank. Wir kommen schon zum Ende der Folge. Danke, dass Sie so viele persönliche Sachen geteilt haben und ich kann nur sagen, wir unterstützen Sie in Ihrem Kampf für mehr Sichtbarkeit. wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, auch für Nele und für Ihre gesamte Familie und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und uns so einen kleinen Einblick in Ihr Leben gewährt haben. Katharina, dir vielen Dank für die heutige Folge.
Dankeschön.
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!